Heute ist Donnerstag, der 16. November. Die Wall Street hat ein bisschen Gegenwind. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Walmart, Cisco, Palo Alto Networks, Alibaba, alle nach den Quartalszahlen unter Druck. Die Kommentare sind teils enttäuschend ausgefallen. Bei insbesondere Cisco werden die Umsatzaussichten für das Fiskaljahr 2024 deutlich rasiert. Vielleicht ein Zeichen, dass sich das Umfeld für die Wirtschaft anfängt, stärker einzutrüben. Auch die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind letzte Woche stärker gestiegen als erwartet. So, einen schönen guten Morgen, Guys. Wenn man sich überlegt, wie schwach die Aktien von Walmart, Cisco und Palo Alto Networks notieren, hält sich die Wall Street eigentlich erstaunlich gut. Wir sehen aber zweifelsohne, dass bei den Unternehmen an der Wall Street und auch in den Wirtschaftsdaten eine Abkühlung so langsam sichtbar wird. Ich fange mal an mit den makroökonomischen Zahlen. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind vergangene Woche auf 231.000 gestiegen. 220.000 wurden erwartet. Die Im- und Exportpreise sind negativ gewesen, rückläufig. Bei den Importen ein Minus von 0,8%, bei den Exportpreisen ein Minus von 1,1% im Vergleich zum Vormonat. Also Zeichen einer Deflation, jedenfalls bei den Im- und Exportpreisen. Die Wirtschaft verliert also hier ein Stück weit an Dynamik, allen voran auch der amerikanische Arbeitsmarkt. Die Renditen der Staatsanleihen werden am langen Ende damit ein bisschen runtergezogen. Das Kernproblem bei den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen ist, dass sie schon sehr, sehr stark gesunken sind. Und wenn man sich die Schätzungen mal anschaut an der Wall Street, ab wann wir die ersten Zinssenkungen sehen werden, da ist man meines Erachtens doch mittlerweile ein bisschen zu optimistisch. 75% Wahrscheinlichkeit, dass wir Anfang Mai die erste Zinssenkung sehen werden. 25 Basispunkte mit einem Leitzins von nur noch 4,4% Ende kommenden Jahres. 4,4%, wir sind jetzt in einer Spanne von 5,25 bis 5,5%. Ein so starker Rücklauf, das kann eigentlich nur stattfinden, wenn wir zum einen eine weiter rückläufige Inflationsdynamik sehen, vor allem aber auch, wenn die amerikanische Konjunktur mit an Dynamik verliert. In dieser Woche sprechen etwa 20 amerikanische Notenbanker, heute unter anderem Notenbanker Barr, Meester, Williams, Waller und Cook. Und hier dürfte man zumindest versuchen, rhetorisch dieser vorgezogenen Hoffnung auf mögliche Zinssenkungen eine kalte Dusche zu verpassen. Zinssenkungen sind wahrscheinlich geworden, aber eben erst im zweiten Halbjahr 2024 und nicht unbedingt 110 Basispunkte, wie der Markt jetzt in den letzten Tagen eingepreist hat. Das ist also der eine Belastungsfaktor. Der zweite Belastungsfaktor sind die Ertragszahlen, die seit letzter Nacht gemeldet wurden. Bei Zahlen wie bei Palo Alto Networks, die Aktie ist schwächer, muss man wirklich genau hinschauen, denn die Ergebnisse und auch die Aussichten hier sind, weiß Gott, nicht so schlecht, wie der Aktienkurs heute Morgen reflektiert. Das zeigen im Übrigen auch die Analystenkommentare. Man darf bei Palo Alto nicht vergessen, dass diese Aktie vor Bekanntgabe der Quartalszahlen allein in diesem Jahr einen Kursanstieg von über 80% gesehen hat. Die Messlatte hing hier also sehr hoch und bei Walmart ist es im Prinzip ähnlich. Die Einzelhandelswerte Target, Macy's, Kohl's hat es in diesem Jahr an der Wall Street zerrissen, aber nicht die Aktien von Walmart, die notieren in diesem Jahr immer noch etwa 19-20% auf der Gewinnerseite. Wir sehen hier also nach Bekanntgabe der Ergebnisse Gewinnmitnahmen. Ich fange mal mit Walmart und dem Einzelhandel an und komme gleich nochmal zu Palo Alto Networks zurück. Also, in Europa hatten wir die Zahlen von Burberry. Was sagt Burberry? Dass die Nachfrage insbesondere in Latein- und Nordamerika abkühlt. Die Zahlen aus diesen Regionen, The Americas, ein Minus von 10%. Das ist schon mal ein schlechtes Omen auch für andere Luxusgüterunternehmen. Es fing also mit Burberry an, dann die Quartalszahlen von Walmart, die, wenn man sich die eigentlichen Ergebnisse und Aussichten anschaut, zunächst mal ganz gut aussehen. Aber die Aktie ist, wie gesagt, 20% im Plus in diesem Jahr. Der Ertrag pro Aktie lag gerade mal 1 Cent über den Erwartungen des Marktes bei einem $1,53. Der Umsatz auf konstanter Währungsbasis knapp 160,8 Milliarden. Das sind so knapp 2 Milliarden Dollar über den Schätzungen des Marktes. Die Bruttomargen sind nur um sehr magere 0,3% gestiegen. Das ist weniger als im vorhergehenden Quartal. Wenn man sich jetzt allerdings die Details mal anschaut, die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser in den USA sind stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Ein Anstieg von fast 5%. Erwartet wurde ein Anstieg von 3,5%. Und wenn man jetzt mal Target dagegen hält, bei Target sind die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser um fast 5% gesunken. Das ist für Walmart eine insgesamt ganz gute Performance. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden angehoben auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite. Der Umsatz soll zwischen 5 und 5,5% wachsen. Die Schätzungen lagen bei etwa 4,5%. Der Ertrag pro Aktie wird auch höher ausfallen, als man erwartet hatte. Also schaut man sich rein die Zahlen an, gibt es an den Ergebnissen bei Walmart nur sehr wenig auszusetzen. Man muss wirklich ganz genau hinschauen, wenn man denn unbedingt etwas Negatives finden möchte. Übrigens genau das gleiche Bild bei Palo Alto Networks. Aber bleiben wir bei Walmart. Wir hatten den Call mit Analysten heute Morgen und hier gibt es zwei Aspekte, die die Aktie mit ausbremsen. Punkt 1, das Management betont, dass man unlängst bei den wöchentlichen Umsätzen eine erhöhte Volatilität sieht und vor allem ab Ende Oktober scheint die Nachfrage abzukühlen, auch infolge der gestiegenen Zinsen. Was Inflation betrifft, geht man davon aus, dass wir eine Phase der Deflation in den nächsten Monaten durchlaufen werden. Und die Aussage ist nicht ganz unwichtig, wenn man bedenkt, wie viele Unternehmen, insbesondere im Konsumgüterbereich, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Pepsi, Coca-Cola, you name it, vor allen Dingen durch Preisanhebungen Wachstum generiert haben, Ertragswachstum generiert haben. Die Volumenverkäufe waren aufgrund der Preisanhebungen oft rückläufig und negativ. Wenn wir also tatsächlich eine Phase der Deflation jetzt durchlaufen, also Preissenkungen, dann wird sich das auf den gesamten Konsumgüterbereich mit belastend auswirken. Es würde mich also nicht wundern, wenn wir infolge der Aussagen von Walmart in dem Earnings Call im Konsumgüterbereich insgesamt etwas mehr Gegenwind sehen werden. Die Aktien von Macy's, sehr ähnliches Bild wie bei Target. Target übrigens heute Morgen schwächer. Die Vortagsgewinne werden zum Teil abgegeben. Aber die Ergebnisse bei Macy's, ja, in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich wie Target. Naja, die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser waren im Minus, rückläufig, aber eben nicht ganz so dramatisch, wie die negativen Schätzungen bereits reflektiert haben. Die Umsätze sind um 6,3% gesunken. Die Wall Street rechnete mit einem Rückgang von 8%. Jetzt ist es also etwas weniger als katastrophal und damit schon wieder fantastisch. Ich liebe die Wall Street. Die Aktie ist dementsprechend auf der Gewinnerseite. Die Bruttomargen höher, als man erwartet hatte. Genau die gleiche Story wie bei Target. Man betont aber, dass im Kreditkartenbusiness die Umsätze sind im Vorjahresvergleich um ein Drittel gesunken. Warum? Wegen höherer Kreditausfallquoten und dem Niveau an faulen Krediten. Ne? Also man sieht im Einzelhandel sehr oft jetzt Signale, dass entweder die Nachfrage abkühlt, Walmart redet von Deflation, Macy's redet von steigenden Kreditausfällen. Also der Konsument ist schon so ein bisschen madig, muss man sagen. Und ihr wisst ja, wie es in Amerika funktioniert. Wenn du keine Kohle mehr hast, dann gehst du trotzdem einkaufen. Du hast ja immer noch die Kreditkarte. Und im Zweifel kannst du die ja immer noch später bezahlen. Ja? Also, und damit komme ich jetzt mal vom Einzelhandel rüber zu den Tech-Werten. Und ich fange mal mit Palo Alto an, obwohl Cisco der größere Kandidat ist. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, gibt's hier eigentlich sehr wenig auszusetzen. Der Ertrag war höher als erwartet. Das EBITDA-Ergebnis war höher als erwartet. Die Prognosen für das laufende Quartal auf der Ertragsseite waren höher als erwartet. Die Umsätze waren im Rahmen der Schätzungen. Was das Fiskaljahr 2024 betrifft, wurden die Umsatzprognosen bestätigt und die Ertragsprognosen, Ertrag pro Aktie, sogar angehoben. Aber, und jetzt kommen wir zum Haar in der Suppe, die Billings waren sehr leicht enttäuschend. Und ich hatte mich gestern Abend in der Closing Bell wirklich schon schwer getan, die überhaupt als enttäuschend zu beschreiben, wenn man dann eine Verfehlung hat um ein halbes Prozent oder so. Ah, guck mal, die Zahlen waren enttäuschend. Und das zeigen heute Morgen übrigens auch die Analystenkommentare. JP Morgan bleibt bei Kaufempfehlung, hebt das Kursziel an auf 272. Die Citigroup senkt zwar das Kursziel minimal, bleibt aber bei $280 und auch bei der Kaufempfehlung. Barclays bleibt auch bei der Kaufempfehlung in einem Kursziel von $273. Die Analysten, look guys, ich weiß, viele denken immer, ach, Analystenkommentare und so, das bringt nichts. Analystenkommentare sind wichtig, weil, wenn man sich die genau durchliest, weiß man, worauf man sich eventuell selber bei der Analyse, worauf man sich konzentrieren sollte. Und die Aussagen sind ziemlich einhellig. Wir haben Umsatz, Profitabilität, frei verfügbarer Cashflow, alles über den Erwartungen des Marktes gehabt. Und ja, die Billingsaussichten werden sich jetzt kurz belastend auswirken, so JP Morgan. Wir haben Aussagen von Barclays, Fiskaljahr 2024, Umsatz und frei verfügbarer Cashflow werden bestätigt. Ja, die Billings sind leicht enttäuschend. Aber das ist alles kein Beinbruch. Und hey, wenn eine Aktie, warum ist denn die Aktie schwächer? Wie kann das sein, dass die jetzt schwächer ist? Naja, wenn die Aktie vorher um 83% steigt, dann ist halt auch mal Gewinnmitnahme und Rückschlagspotenzial durchaus auch mal gegeben. Und das ist jetzt eben hier der Fall. Anders sieht die Situation tatsächlich bei Cisco aus. Denn das abgelaufene Quartal, ich will gar nicht drüber reden, da war alles im Lot. Fokussieren wir uns auf das, was Cisco belastet. Sehr starke Revidierungen im Fiskaljahr, im jetzt angebrochenen zweiten Quartal. Der Umsatz 12,7 Milliarden, 14,2 Milliarden wurden erwartet. Der Ertrag pro Aktie 83 Cent, 99 Cent wurden erwartet. Und die Aussichten für das jetzt angebrochene Fiskaljahr werden auch rasiert. 53,8 bis 55 Milliarden, 57 bis 82 Milliarden hatte man vorher angepeilt. Der Ertrag pro Aktie wird auch verfehlen. Jetzt sagt der Vorstand, die Kunden haben so viel Zeug geordert und geliefert bekommen, das muss jetzt erstmal implementiert werden. Die Kunden sind damit beschäftigt, das erstmal zu implementieren. Das verlangsamt im Prinzip den Prozess bei Neubestellung. Okay, das klingt nach einer schönen Erklärung. Ob es dann tatsächlich so ist, ne, oder ob das jetzt vor allen Dingen mal gut klingt, das wird die Zukunft zeigen. Aber wir sehen es bei den Analystenkommentaren, die im Gegensatz zu Palo Alto Networks hier etwas negativer ausfallen. Barclays senkt das Kursziel auf 46. Wir sehen einen nennenswerten Rückgang bei den Aufträgen, ein Minus von 20% im Vorjahresvergleich. Die Bank of America, wir sehen eine Verlangsamung der Auftragseingänge. Laut Management, während Kunden die bereits erhaltenen Lieferungen implementieren. Okay, wir haben hier das Kursziel $55, das ist über dem aktuellen Niveau. Die Aktie wird aber nur mit Halten eingestuft. Barclays auch nur Halten. Die Deutsche Bank senkt das Kursziel auf 54, auch noch über dem aktuellen Niveau. Kurzfristige, und hier kommt man, finde ich, auf einen ganz interessanten Punkt zu sprechen. Und zwar sagt man, Das Management von Cisco, der CEO, betont also, dass der Gegengewinn nichts mit dem makroökonomischen Umfeld zu tun habe. Die Deutsche Bank sagt, es ist aber durchaus denkbar, dass wir nochmal eine Warnung sehen werden, wegen des makroökonomischen Umfelds, das sich ja durchaus auch verschlechtern könnte. Ja? Entschuldigung, das war übrigens Piper Sandler und nicht die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel 54, Piper Sandler hatte das Kursziel von 57 auf 50 reduziert. Und hier sagt man, sorry, nicht die Deutsche Bank war das, Piper Sandler. Eine dritte Kürzung könnte stattfinden. Was wir jetzt sehen, ist erst der mögliche Beginn einer Abkühlung im Enterprise-Bereich. Und am Rande bemerkt, nächste Woche meldet Salesforce Ergebnisse. Da wird man auch sehr gut hinhören. So, Sonos leicht auf der Verliererseite. Da lag der Umsatz und das EBITDA-Ergebnis über den Schätzungen. Wir haben aber flaue Aussichten für das Fiskaljahr 2024. Man plant auch Stellenstreichungen. Alibaba sehr schwach heute Morgen, der Ertrag pro Aktie unter den Schätzungen des Marktes. Außerdem wird man den Cloud-Bereich nun doch nicht ausgliedern, wegen der Gefahr, dass wenn man das tut und die USA verschärfen ihre Restriktionen für die Auslieferung von moderner Technologie Richtung China, dann wäre das für einen alleinstehenden Cloud-Bereich schwierig. Alibaba steht also somit auch unter Abgabedruck. So, wir haben heute Abend nach dem Closing noch die Zahlen von Applied Materials, die wichtig sein werden. Gap, Ross Stores und von Beazer Homes. Wir haben heute im Tagesverlauf die ganzen Notenbanker, das habe ich schon abgekaspert. Der Senat hat jetzt im Übrigen auch den Gesetzesentwurf der Republikaner des Repräsentantenhauses abgesegnet. Der Regierungs-Shutdown wird also nicht stattfinden. Die nächste Finanzierungsrunde ist am 19. Januar und am 2. Februar. Nicht Finanzierungsrunde, sondern da muss also die nächste Entscheidung getroffen werden zum Shutdown. So, ansonsten lasst mich mal ganz kurz schauen, ob ich noch was vergessen habe. Macy's haben wir schon. Nvidia, ja, das wollte ich noch mit ansprechen. Da gibt's eine ganz interessante Story heute. Und zwar tauchen bei Nvidia, und Nvidia meldet ja am Dienstag Ergebnisse, die ein oder andere rote Fahne auf. Und zwar hat Microsoft bekannt gegeben, dass man einen eigenen KI-Chip launchen wird. Das bedeutet, dass man eventuell weniger Nvidia-Chips benötigt. Und Microsoft hat auch signalisiert, dass man mit erhöhter Geschwindigkeit den neuen AMD-Chip, den MI300, implementieren wird. Der zweite Punkt ist die gestrige Meldung gewesen von Tencent, dass man jetzt genügend Nvidia-KI-Chips auf Lager hat für die nächste Zukunft. Also, und Nvidia hat natürlich eine unglaublich hohe Messlatte. Ne? Die Jungs müssen liefern bei der Bewertung, sonst kann es bei der Aktie eben dementsprechend auch mal stärker bergab gehen. Ich möchte ganz kurz in einem Nebensatz noch HelloFresh erwähnen. Und zwar deshalb, weil HelloFresh eine Warnung ausgesprochen hat, insbesondere wegen der Schwäche in Nordamerika. Die Frage ist, was bedeutet das denn für eine DoorDash zum Beispiel in den USA oder für eine Uber, die auch in diesem Segment unterwegs sind, anlehnend unterwegs sind, ob sich das hier also mit negativ bemerkbar machen wird. So, zum Schluss eine Grafik von Goldman Sachs. Hier sehen wir mal die Magic 7 Aktien, die in diesem Jahr im Nasdaq laut Goldman 75% der Kursgewinne ausgemacht haben. Das ist jetzt keine Neuigkeit, das wissen wir im Allgemeinen. Und normalerweise geht es ab der zweiten Novemberwoche bis ins Jahresende bei diesen Werten im Aggregat bergauf. Aber diese Werte sind so stark gestiegen im Schnitt um fast 16%, dass hier möglicherweise Gewinnmitnahmen drohen könnten, so also Goldman Sachs. So, jetzt bin ich durch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen.
und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.